Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind
Elke
und Uli. Bei uns hört ihr ganz viel über Fotografie, ein wenig über Video und viel über Social Media.
Und zusätzlich haben wir regelmäßig Gäste. Wir sprechen mit Kunden, Dienstleistern und Kollegen. Also ihr hört nicht nur was von uns, sondern auch von ganz vielen anderen Leuten.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben die Blockzeit 922613 und ich sitze hier heute mit Paule Porter, was mich sehr freut. Hallo Paule.
Grüß dich, Uli. Hi.
Hallo. Paule, für alle, die dich noch nicht kennen sollten, du bist Filmemacher mit einer eigenen Firma, der Steady Film GmbH.
Ja.
Du bist Trainer, Coach, weiß nicht, wie möchtest du genannt werden?
Kann man so stehen lassen, ja.
Kann man so stehen lassen, genau. Mit der Filmemacher Pro Academy.
Ja.
Und du hast auch eine eigene Veranstaltung, und zwar das Creator Summit.
Mhm, richtig, genau.
Das sind auch alle Sachen, über die wir heute kurz reden möchten. Oder bin ich auf dich gekommen eigentlich, über die Filmemacher Pro Academy. Mhm. Da bietest du ja Lehrvideos an, die Leuten so den Einstieg ins Filmgeschäft ein bisschen erleichtern sollen.
Richtig.
Und was ich auch ziemlich cool finde, diese Live-Calls finden regelmäßig statt, wo du halt deine Projekte vorstellst, wo wir dann Fragen stellen können dazu, zum Ablauf und nochmal ein paar Tipps holen können und was nochmal so ein lockerer Austausch ist.
Finde ich auch.
Genau. So, fangen wir aber erstmal an. Wolltest du von Anfang an Filmemacher werden oder bist du auch so über die fotografische Schiene da so ein bisschen reingerutscht?
Gute Frage, ja. Nee, also bei mir war der Einstieg tatsächlich ein komplett anderer. Ich würde auch heute immer noch sagen, dass mir Fotografieren bei Weitem nicht so viel Spaß macht wie das Filmen. Also ich sehe mich auch persönlich nicht als Fotografen, obwohl ich das natürlich auch kann. Aber mein Einstieg kam so ein bisschen über den Sport tatsächlich, und da war irgendwie sofort die Begeisterung für Film und Video da und bin dann ja so im Prinzip quer eingestiegen und habe mir, das war so 2015, wo ich das erste Mal eine Kamera in der Hand hatte, so Learning by Doing im Prinzip alles selbst beigebracht, und dann hatte ich natürlich immer sehr hohe, wie soll ich sagen, Qualitätsansprüche an mich selbst, habe dann immer quasi weiter perfektioniert und so kam ich irgendwie grob in die Filmwelt, würde ich sagen.
Und dann hast du auch erstmal so Sportsachen, also so Sportler oder Sportereignisse gefilmt, oder wie ging's los?
Ja, nee, also tatsächlich der erste Einstieg war irgendwie so, dass ich irgendwie irgendwas für YouTube machen wollte. Und dann damals hatte ich mich irgendwie relativ völlig witzig noch eigentlich für so Telefone interessiert, also Smartphones, ne? Dann habe ich so erste Smartphone-Reviews gemacht, und da habe ich das natürlich immer verglichen mit so Sachen wie von MKBHD, wo dann natürlich die Unterschiede extrem krass sind. Und dann irgendwann habe ich ja angefangen, dass es mir gar nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, diese Sachen da zu filmen, sondern ich mich dann immer, dadurch, dass ich ständig immer irgendwie was gefilmt habe und so, mich dann immer mehr für das Filmen selbst interessiert habe. Und das war dann eigentlich so die Geburtsstunde, als ich angefangen habe, hey, ich mache jetzt hier auf YouTube was zum Thema Filme machen, und jeder, der was lernen kann, ist auf meiner Reise sozusagen willkommen. Genau, und so die ersten beruflichen Erfahrungen waren tatsächlich eher im Hochzeitssektor, weil ich dann aus dem Bekanntenkreis es jemanden gab, der so quasi mitbekommen hat, hey, du machst ja da irgendwas mit Video. Und der mich dann fragte, ob ich nicht auch Hochzeiten filmen würde. Genau, und dann habe ich mit ihm zusammen, also er hat dann immer fotografiert und ich habe Hochzeiten gemacht, so ich glaube 4-5 Stück gemacht. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass ich mich dabei nicht weiterentwickeln kann, weil ich sage jetzt mal, der Ablauf war immer relativ ähnlich. Und ich fand dann irgendwie nach dem dritten Mal oder so war es keine... also ich habe keine großen Learnings mehr draus gezogen. Ich habe keine Herausforderungen mehr so für mich gemerkt. Und dann hatte ich gedacht, okay, es wäre eigentlich cooler, das Filmen irgendwie schon weiterzumachen, weil es mega viel Spaß macht, aber in einem anderen Bereich. Und genau, da ich ja ursprünglich Sport studiert habe, war dann so meine Idee tatsächlich, hey, ja, ich würde super gern irgendwas in dem Unternehmenssportbereich irgendwie machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich, wie soll ich sagen, wir haben null Referenzen in dem Bereich, ne? Aber ja, ich habe dann, was ich dann gemacht habe, das war rückblickend, glaube ich, auch keine schlechte Idee und ist auch was, was ich jedem immer wieder empfehlen würde. Ich habe dann quasi hier in meiner Region nach größeren Veranstaltungen geschaut, wo relativ viele Sponsoren irgendwie mit dabei waren. Und da gab es eine Veranstaltung, die nannte sich Ball des Sports. Und ich habe halt gesehen, die waren halt, was so das ganze Thema Instagram und Video und so weiter, also das ganze visuelle Thema, waren die halt relativ schlecht vertreten. Dann habe ich gemeint, hey Leute, wie wäre es denn, wenn ich für euch im Vorfeld des Events Filme produziere und ihr mich im Gegenzug als Sponsor mit aufnimmt. Und somit hatte ich dann natürlich den direkten Draht zu den ganzen anderen Sponsoren des der Veranstaltung, was natürlich alles irgendwelche gestandenen Unternehmen waren. Und dann hatte ich auch noch ausgehandelt, dass die mich dann während der Veranstaltung mal kurz mit auf die Bühne holen, ich da kurz interviewt werde und so. Und das hat mir natürlich sehr viel Reichweite oder Bekanntheit direkt gebracht. Und dadurch, dass ich direkt danach dann auch diesen Film für diese Veranstaltung halt produziert habe, haben die natürlich sehr viele Leute gesehen. Und dann kamen tatsächlich nach und nach die ersten Anfragen so rein. Und von da an ging es dann weiter.
Und das hast du damals noch alleine gemacht oder hattest du da auch schon so ein kleines Team um dich? Nein.
Genau, also ich war damals komplett alleine. Damals hieß es auch noch nicht Steadyfilm, damals hieß es nur Paula Porter oder Paula Porter Cinematography habe ich es genannt. Genau, und das hatte sich dann, das war so 2018. Also ich sage jetzt mal 2015 das erste Mal in Kontakt gekommen. Dann 2016 dann das ganze Thema YouTube Reviews so ein bisschen angefangen. 2017 dann so ein bisschen in die Hochzeiten reingerutscht und 2018 dann die ersten Erfahrungen in diesem Corporate- und Sportbereich gesammelt. Und bin ich dann Ende 2018 dann auch in die Vollzeit-Selbstständigkeit gegangen. Ich habe halt gemerkt, dass es absolut mir Spaß macht. Ich brenne da absolut für. Ich will absolut nur noch das machen. Und ich hatte dann natürlich auch, wie soll ich sagen, Anfang 2018 oder so 2017 auch noch so ein bisschen mit mir gehadert, hey, kannst du das überhaupt machen? Bist du gut genug dafür? Kannst du davon leben? Und am Ende dachte ich mir so, weißt was, mein Masterabschluss, den nimmt mir keiner weg. Ne? Selbst wenn ich jetzt in einem halben Jahr oder ein Jahr feststellen muss, es funktioniert nicht, kann ich immer noch irgendwie in die Festanstellung zurückgehen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Kind, keinen Kredit oder irgendwie was, sondern es hing nur meine arme Seele dran. Und ja, denn wie man das so kennt, ich hatte, glaube ich, irgendwie damals noch so ein Bild bei mir im Büro hängen. Da hatte ich dann so 1.500 Euro in bar drin. Das war dann so der absolute Notgroschen. und da hatte ich noch ein bisschen sowas auf der hohen Kante. Ich wusste ungefähr so, okay, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ich hatte keinerlei Projekte oder irgendwas, was schon in den Startlöchern stand, sondern ich habe dann, ich wusste, dass ich ungefähr so ein halbes Jahr über die Runden kommen würde. Und ich musste nie diesen Notgroschen anfassen. Ich habe irgendwann dann nach einem Jahr mal gemerkt, oh Mensch, da ist ja noch was. Wäre schlauer gewesen, das irgendwie anzulegen.
Ja, aber ich meine, es ist ja schon ein mutiger Schritt, den du da gegangen bist damals.
Genau, ja. Und dann kam ja quasi ein gutes Jahr später dann auch schon Corona. Und das war dann die Zeit, dadurch, dass ich sehr, sehr viel immer noch auf YouTube gemacht habe und so. Und ich dann immer relativ viele Fragen bekommen habe, hey, wie machst du dies, wie machst du jenes und so weiter und so fort. War dann 2020, war Corona, glaube ich, ne? Genau, war dann irgendwie so die Zeitpunkt, da hatte ich dann auch meinen ersten Praktikanten damals, der witzigerweise, also er war damals noch Schüler, er jetzt arbeitet er auch bei mir. Und dann hatte ich so das erste Mal jemanden mit an meiner Seite und dann dachte ich, hey, wäre cool, jetzt, wo man eh nur zu Hause sitzt, irgendwie so einen Kurs aufzunehmen. Und das war dann so die Geburtsstunde von Filmemacher Pro, den ich dann auch ein halbes Jahr später gelauncht habe. Und genau, dann war der Kurs eigentlich immer weiter so ein, wie soll ich sagen, nettes Nebenprojekt neben meiner Firma. Und ja, so viel erstmal denn bis Ende 2021 so.
Ja, also ich kenne das ja auch. Ich bin ja auch allein unterwegs meistens. Also wenn dann in Kombi mit Elke, dann macht sie die Bilder und ich mache die Filme. Und ja, wenn ich dann mal so einer kleinen Firma auftauche, ich habe ja auch angefangen, erstmal ein paar Projekte für mich gemacht, die unbezahlt waren, damit ich einfach ein bisschen üben konnte. Und es ist ja doch so eine dauerhafte Überforderungssituation, wenn man alleine unterwegs ist. Das heißt, ich muss mehr darum kümmern, dass das Bild gut aussieht, dass vom Aufbau her, von den Einstellungen, dass der Ton passt. Und teilweise bin ich dann ja auch noch der Gesprächspartner für den zu interviewenden Menschen.
Ja. Ja.
Und das sind ja eigentlich, also wie gesagt, normal kommen die, drückst du ja mit einem Team mit 2 Leuten ein oder mehr, wo jeder sein Spezialgebiet hat. Und ja. Ich muss ja irgendwie alles alleine handeln. Hast du das damals gemacht? War das?
Ja, also ich habe auch bis Ende 2020 oder so bis Anfang 2021 irgendwie alles allein gemacht, weil der Praktikant, der Basti damals, der war dann auch nur 2 Monate oder irgendwie sowas da oder ein. Und ich habe halt einfach gemerkt, hey, das macht halt einfach viel mehr Spaß. Und 2021 war dann auch irgendwie so eine Zeit, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich trete auf der Stelle. Also ich hatte dann immer neue coole Projekte und auch echt coole Kunden, wo ich mich gar nicht drüber beschweren durfte. Ne? Also auch namhafte Kunden jetzt wie sowas wie Adidas oder Decathlon oder so. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, hey, das ist immer wieder the same process. Du gehst immer wieder raus, du bist immer wieder der, auf den es alleine ankommt. Und genau, da habe ich es ja halt gemerkt, okay, das macht mir halt nicht mehr so viel Spaß, weil ich jetzt ständig, also dieser Dauerstress halt auch einfach, ne? Und ja, dann bin ich 2021 tatsächlich mit ein paar anderen Leuten dann zusammen in eine Firma gegangen. Also wir haben dann quasi eine GmbH aufgemacht und wir waren dann am Anfang zu viert, also 4 Gesellschafter. Und wir sind dann bis zum Jahr oder Mitte, Ende 2022 dann, also innerhalb eines Jahres, sind wir dann auf fast 10 Personen gewachsen. Und das war, muss ich sagen, rückblickend echt eine coole Zeit, weil wir richtig viele Projekte gemacht haben, unter anderem auch Hans Zimmer und so. Und wir waren immer mindestens irgendwo zu zweit oder ich wusste, also ich war halt hauptsächlich verantwortlich in der Firma für das ganze Thema Film. Ja, also das war dann auch cool, wenn ich halt mal sagen konnte, okay, ich mache jetzt den Dreh nicht, sondern das machen 1-2 andere Leute aus dem Team und so weiter und so fort. Und aber auch wenn wir jetzt größere Projekte hatten, wenn wir dann irgendwie zu dritt oder zu viert oder irgendwie waren oder noch mehr Leute, das hat einfach immer enorm viel Spaß gemacht. Und dann habe ich halt so für mich gemerkt, hey, das Filmemachen an sich macht mir immer noch weiter super viel Spaß. Das mit mehr Leuten macht es halt einfach viel mehr Spaß, weil ich habe dann halt auch gemerkt, hey, wenn du irgendwie so ein Interview-Setting aufbaust und du schaust dann so auf den Bildschirm, denkst du dir, hier könnte ich noch dies und jenes machen und dann hast du noch jemand anders dabei, der dann auch sagt, hey, ich hätte noch die Idee und dann denkst du, ah, okay, klar, cool, ne, kann man sich so gegenseitig helfen oder man kommt dann gemeinsam auf Ideen, auf die der Einzelne nicht gekommen wäre und so. Und es hat super viel Spaß gemacht und hat es aber leider mit den Geschäftspartnern, die ich damals hatte, nicht so geklappt. Und dann war ich 2023 dann dann wieder raus und habe dann quasi wieder von neuem angefangen. Dachte ich mir aber, hey, ich will das jetzt auch nicht, also ich wollte jetzt nicht mehr als Einzelperson wahrgenommen werden, weil das hatte ich immer das Gefühl, wenn du Paolo Porter heißt, dann wirst du zwangsläufig immer als Einzelperson wahrgenommen. Also habe ich dann das Ganze sozusagen umfirmiert als Steady-Film und habe dann am Anfang, als ich wieder losgestartet bin, habe ich dann immer direkt gesagt, okay, ich mache das jetzt mindestens nur noch zu zweit und dann habe ich mir immer noch ein, zwei andere Freelancer dazugeholt bei einigen Projekten. Und ja, bis es denn, sag ich jetzt mal, sich so stabil entwickelt hatte, dass ich ja auch die Möglichkeit hatte, Leute einzustellen. Und das ist so das, wo ich jetzt bin. Und ich muss sagen, ich habe ja auch denn zwischenzeitlich, was mir, glaube ich, immer noch mit am meisten Spaß macht, viele eigene Filmprojekte realisiert, ne? Ob es jetzt Kurzfilme waren oder irgendwie so Sachen, so Scene Recreations, wo man sich irgendwelche Spielfilme genommen hat und bestimmte Szenen dazu neu inszeniert hat, was ich dann auf YouTube gemacht habe. Und da waren wir dann immer irgendwie so 5, 6, 7 Leute. Und es war halt immer so ein total kreativer Prozess. Und da habe ich dann oftmals Kamera gemacht, manchmal habe ich dann Regie gemacht und irgendwie so. Und ich muss sagen, so das ist so bis jetzt das, was so meine völlige Erfüllung ist. Das heißt, mein Ziel ist jetzt halt schon noch, dass die Kundenproduktion weiterzumachen. Aktuell ist es wirklich mein Ziel, mit den Kurzfilmproduktionen, da ist einer jetzt bei einigen Festivals in der Einreichung, dadurch dann wirklich die Möglichkeit zu haben, so ein bisschen in diesen Spielfilmbereich reinzukommen und dann wirklich die Möglichkeit zu haben, hey, du kannst jetzt noch irgendwie, was weiß ich, irgendeinen Film, ne, produzieren und kannst dann da Regisseur sein oder Kameramann oder irgendwie sowas. Und das ist irgendwie so, finde ich, das die Höchstform der Kreativität. Und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß macht.
Aber da so, siehst du dich denn eher als Kameramann oder wärst du lieber so der Regisseur, der alles dirigiert auf dem Set?
Oh ja, es ist super schwierig. Es gibt ja mittlerweile auch so den Begriff Directing DOP, also der Kameramann, der auch Direction macht. Das ist, glaube ich, das, wo ich mich am meisten sehe. Jetzt bei meinem letzten Kurzfilm habe ich so, weil persönlich macht mir Kamera mehr Spaß als Regie, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin als Kameramann wirklich extrem picky. Deswegen habe ich auch immer nur so ein, zwei Kameraleute, wo ich dann sage, hey, euch vertraue ich da, wenn ich denn nicht an der Kamera bin. Aber bei dem Kurzfilm, den ich jetzt dieses Jahr produziert habe, da steckt ja wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie an Planung irgendwie drin. Und ich habe mir diese ganze Story ausgedacht, wusste ich halt einfach, okay, aber ich wusste halt auch, ich will unbedingt Kamera machen. Ich habe da so viel gebrannt, dass dann meine Lösung war, dass ich wirklich einen guten Freund hinzugezogen habe, mit dem ich, der quasi auch selbstständig ist, mit dem ich oft schon Projekte zusammen gemacht habe, ihn gefragt habe, hey, möchtest du mein Co-Regisseur sein? Das heißt, du bist die ganze Zeit hinter dem großen Monitor und achtest auf jenste kleinste Detail und ich bin dann hinter der Kamera und frag dich denn jedes Mal, hey, wie hast du es gefunden, war es cool? Und das hat wirklich echt gut funktioniert und also ich finde, es ist einfacher, das merke ich halt auch bei Kundenprojekten, wenn ich jetzt irgendwie ein größeres Kundenprojekt habe und ich habe von Anfang an irgendwie dieses Drehbuch dafür entwickelt oder die Story oder so, dann bist du halt einfach so in diesem Geschehen drin, weil du das halt auch von Anfang an mitentwickelt hast, dass es schwierig ist, diesen Regieposten den jemand anders zu geben, der in diesem ganzen Prozess nicht drin war. So, ne, das heißt, da ist es dann meistens so, dass ich dann sage, okay, ich mache jetzt keine Kamera, sondern fokussiere mich komplett auf die Regie. Ja, aber long story short, Kamera macht mir immer noch am meisten Spaß. Ich finde es immer auch immer noch ein bisschen kreativer als Regie tatsächlich.
Wo man schon mal bei diesen ständigen Überforderungssituationen ist, das hört ja nicht beim Filmen auf, sondern das geht dabei, wenn ich Da Vinci Resolve öffne. Das ist dann ja auch vom Schnitt über den Ton bis zum Color Grading, sind ja eigentlich auch drei einzelne Jobs.
Ja.
Wie handhabt ihr das? Habt ihr da einen Spezialisten oder schneidet da jeder mal ein bisschen rum, der Lust hat? Wie war das am Anfang? Da hast du ja bestimmt auch noch alles alleine gemacht, ne?
Ja, ich habe immer sehr viel allein geschnitten.
Da Vinci noch gar nicht, glaube ich, oder? So in der Form wie heute.
Doch, also ich bin, ich habe auf Premiere damals gelernt, mir das alles beigebracht, aber ich bin Anfang 2019 dann schon auf Resolve gewechselt und seitdem dabei geblieben. Und ich habe natürlich immer sehr, sehr viel allein geschnitten und ich glaube, also mir macht Schneiden auch immer noch relativ viel Spaß, wobei mir Filmen mehr Spaß macht. Ja, wie war das? Achso, genau. Und als ich dann mit den anderen Jungs da an die Firma gegangen bin zusammen, da hatten wir wirklich, also habe ich auch immer noch ein bisschen was geschnitten. Jeder hat immer ein bisschen was geschnitten, aber wir hatten einen, den Kai, der wirklich eigentlich hauptsächlich fast alles geschnitten hat, der von morgens bis Abend alles geschnitten, der war auch richtig, richtig gut da drin. Mhm. Das heißt, da habe ich dann viel ihn machen lassen. Jetzt hier bei Steadyfilm ist es so, dass wir viele Sachen halt einfach untereinander aufteilen. Also wir haben jetzt keinen festen Editor. Der Kai, das war auch so ein Dude, der wollte auch nie mit zu irgendwelchen Produktionen, der wollte immer hinter seinem Bildschirm sitzen und den ganzen Tag editen. Gibt's auch, ne? Aber jetzt, genau, jetzt so, wie wir jetzt hier teammäßig sind, machen wir alles irgendwie so ein bisschen und teilen es dann immer gut untereinander auf. Und ja, ansonsten tontechnisch, glaube ich, kann ich noch viel dazu lernen. Also Sounddesign habe ich schon ganz gut raus, aber so Tonbearbeitung finde ich immer noch relativ schwierig, muss ich sagen. Und Color Grading bin ich eigentlich relativ gut drin. Also auch da fühle ich mich sehr wohl. Das mache ich sehr, sehr gern. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe halt auch gemerkt, es ist halt ganz was anderes, wenn du jetzt irgendwie für einen Kunden so einen Film machst, ne, wo du jetzt beispielsweise irgendeine Musik hast und du schneidest dann da deine Szenen rein und dann alles gut, ne? Oder du machst es mit irgendwelchen Interviews, legst noch Musik unter, ein bisschen B-Roll hier und da. Wenn du dann wirklich anfängst, so ein narratives Projekt zu schneiden, ne, sowas wie ein Kurzfilm, der letzte war dann auch 11 Minuten, das ist schon, boah, das ist hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber als ich angefangen habe, sowas zu schneiden, habe ich dann wirklich gemerkt, wie wirklich nur kleinste Unterschiede, wenn du wirklich von der einen Szene nur einen Frame wegnimmst oder zwei, ne, wie dann irgendwie dieses Pacing sich total geändert hat und du dann total viel mehr Spannung oder weniger erzeugen konntest. Das ist deutlich anspruchsvoller, weil du dann halt natürlich auch, ne, hast du beispielsweise eine Weiteaufnahme und dann hast du eine Nahaufnahme, wo dann logischerweise der Ton anders klingt, weil bei einer nahen Aufnahme kannst du das Mikrofon natürlich deutlich näher ranbringen als wie bei einer weiten und so weiter und so fort. Und es ist dann super schwierig, auch das so zusammenzuschneiden, dass du nicht diesen Unterschied hörst. Deswegen kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, irgendwie so ein, entweder mit anderen Leuten irgendwie so ein eigenes Kurzfilmprojekt irgendwie zu realisieren. Und da lernt man so unheimlich viel bei. Und ich glaube, mein wenn ich jetzt so zurückblicke, mein ganzer Prozess irgendwie so in dieser Kreativwelt war irgendwie immer, dass ich irgendwie nach neuen Herausforderungen gesucht habe, sei es jetzt, dass ich irgendwann keine Hochzeit mehr wollte und jetzt halt auch schon super viele Projekte gemacht habe, jetzt mich dieses Narrative sehr reizt, ne? Ich will halt immer mehr dazu lernen und das schaffst du halt am besten, glaube ich, wenn du viel Erfahrung irgendwie darin sammelst. Ja.
Okay. Ja, wie gesagt, macht ja auch, also ich lerne ja auch bei jedem Projekt, was ich habe, wo irgendwas nicht so funktioniert, ne, dann fallen einem neue Lösungen ein, aber es ist halt doch ein langwieriger Prozess, ne, also man kann den zwar mit YouTube oder der Filmemacher Academy ein bisschen abkürzen, aber die meisten Fehler muss man dann noch selber machen irgendwie.
Mhm. Das stimmt, ja.
Ja. Wie gesagt, spannendes Feld, aber halt immer ja so eine ständige Überforderung in allen Dingen, wenn du alleine unterwegs bist. Ne? Das ist halt doch
ja,
ein Riesenfeld. Ich meine, wenn ich den Film mache und der Ton ist Mist, kann ich mit dem ganzen Film nichts anfangen am Ende.
Ja. Ja, also das ist auch, ich meine, es ist ja nicht nur am Ende das Kreative an sich, ne, wo es halt super viele Baustellen gibt, sondern in der Selbstständigkeit ist es ja auch das Geschäftliche, das Business dahinter, ne? Und da muss man ja auch erstmal reinwachsen und da muss ich wirklich sagen, dass ich da, ja, ne, ich hab Sport, Ökonomie studiert, das heißt, da war schon sehr viel BWL-Anteil mit drin. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber ich glaube auch, was mir auch geholfen hat, da schnell irgendwie Fuß zu fassen, war, dass ich von klein auf das mitbekommen habe. Mein Papa, der war schon immer Unternehmer und ich habe dann quasi damals noch, als ich Abi gemacht habe, schon mich selbstständig gemacht und hatte so einen eigenen kleinen Autoteilehandel im Internet. Ne? Und ich habe immer irgendwie probiert, auf eigenen Füßen zu stehen und da bin ich auch oftmals kläglich mit gescheitert. Das gehört halt dazu. Ne? Aber ich habe halt unheimlich viel dabei gelernt. Das hat mir, ich hatte dann auch während des Studiums noch so eine Firma mit Freunden zusammen oder mit Studienkommilitonen. Das hat dann auch nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Ne, das muss man einfach auch so sagen, dass nicht jede Geschäftsidee immer was wird. Aber ich habe halt enorm viel gelernt dabei und bin jetzt froh, dass es jetzt klappt.
Ja, das ist doch schön.
Aber man muss natürlich auch sagen, es ist immer eine so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt. Ne? Also es ist jetzt nie so, dass es immer steiler bergauf geht, sondern man hat immer mal Rückschläge. Das hatte ich in den letzten 5, 6 Jahren auch. Das Wichtigste ist immer, wie man damit umgeht und dass man nicht, wenn man einen Rückschlag hat, dann gleich zu Boden fällt und sagt, okay, das war's, sondern immer wieder aufsteht und sagt, jetzt erst recht.
Das ist halt das Gegensatz zum Angestellten-Dasein. Da ist ja eine relativ sichere, planbare Berufstätigkeit.
Ja, ja.
Das ist beim Selbstständigen dann natürlich ein bisschen anders, ne?
Richtig, ja.
So, okay, also meinst du nochmal, am besten nicht alleine arbeiten, sich ein kleines Team suchen, das einen so unterstützt, weil man sich dann auch gegenseitig neue Ideen und Inspirationen geben kann.
Genau. Ja, und ne, am Ende muss ich natürlich auch sagen, ich hätte, als ich am Anfang angefangen habe, diese Projekte mit Leuten zusammen zu machen, hätte ich natürlich auch sagen können, ich bin wieder die Ein-Mann-Armee und ich nehme dann das ganze Geld. Aber mir war dann das Geld, sag jetzt mal, gar nicht so wichtig, sondern mir war es wichtig, irgendwie dann am Ende ein cooleres Projekt am Ende rauszuhauen. Und das schaffst du halt nur, wenn du irgendwie ein gutes Team um dich schaffst. Und deshalb habe ich dann wirklich viel mit Freelancern gearbeitet, die dann entweder noch Assistenz gemacht haben oder einer hat noch Ton gemacht und jemand hat noch Beleuchtung gemacht und so weiter und so fort. Und ich merke das halt heute auch noch, ne? Also ich bin jetzt nicht so der geborene First AC, also diese Kamera aufbauten, da diese Kabel immer fein irgendwo durchführen und den Fokus ziehen und so weiter und so. Kriege ich schon auch hin, aber ich bin besser an der Kamera und dafür ist jemand anders wieder in irgendeinem Bereich besser, ne? Und das ist, macht dann halt eben enorm viel Spaß. Und war es mir halt wichtig, okay, dann wusste ich halt, okay, ich habe halt das und das Budget für den Film. Und wenn ich jetzt halt so und so viel kostet mich der Freelancer für den Tag, dann weiß ich halt, okay, unterm Strich habe ich ja am Ende weniger. Aber am Ende kommt ein cooleres Projekt bei raus und das hilft mir dann natürlich langfristig auch wieder größere Projekte zu gewinnen, wo man noch mehr Budget hat und wo dann vielleicht am Ende wieder mehr bei einem selbst übrig bleibt. Das war ja, also die Hoffnung.
Obwohl, das habe ich ja auch jetzt im Vergleich zum Fotografiebereich, wenn du mal so ein Angebot für einen Film abgibst, hatte ich jetzt auch wieder ein Angebot, das läuft auf dem Unicampus in Göttingen, soll das passieren. Und da sind halt auch alles weite Wege. Ich muss viel Geraffel mitnehmen. Da hatte ich halt auch mal einen Assistenten dann mit eingerechnet. So, und dann ist erstmal, wenn du das Angebot rausschickst, dann ist erstmal das große Schlucken angesagt, ne? Weil irgendwie, ich nehme jetzt keine Mondpreise oder bin überteuert, aber die meisten erschrecken sich dann ja doch, was so ein mittelgroßes Filmprojekt am Ende kosten soll. Ne?
Absolut. Also ich muss auch sagen, das ist auch heute immer noch so, dass viele von den Anfragen, die jetzt bei uns reinkommen, einfach nichts wird, weil A, merke ich, mit dem Kunden will ich nicht zusammenarbeiten, da macht es gar keinen Sinn. B, der kann sich faktisch einfach nicht leisten. Ich muss natürlich auch als Unternehmen schauen, dass ich die ganzen Kosten irgendwo decke, Mitarbeiter müssen bezahlt werden und so weiter und so fort. Also das heißt, viele von den Anfragen, die man irgendwie so bekommt, wären halt einfach nichts. Und das ist halt, glaube ich, immer so, wenn du ein bestimmtes Preissegment halt hast, dann hast du halt ein paar wenige Kunden, sage ich jetzt mal, die dann aber viel Umsatz machen. Ich kenne zum Beispiel auch einen Fotografen, der macht Hochzeiten. Ich finde, für das, was er kann, nimmt er viel zu wenig. Und ich habe ihm das auch schon super oft gesagt, aber er ist jetzt auch schon Anti 60 oder so. Ne? Und der macht immer noch in dem Alter die ganzen Hochzeiten immer, macht auch alles allein, die ganze Bearbeitung, ackert wie ein Irrer. Und ich habe dann schon so oft zu ihm gesagt, hey, verkaufst doch einfach teurer, deine Fotos geben oder deine Leistung gibt es absolut her. Ich werde dir versprechen, du hast dann am Ende des Jahres mindestens den gleichen Umsatz, hast aber nur halb so viel dafür gearbeitet.
Ja.
Ne? Und das ist halt schwierig, da hinzukommen. Ich kenne das auch, wenn du dann irgendwann anfängst, das zu machen, dass du merkst, du verlierst viele Kunden oder viele Gespräche. Aber es ist halt auch einfach so, ne, dass meistens die Kunden, die halt nichts zahlen wollen, das sind auch die, mit denen es keinen Spaß macht und die sowieso dennoch irgendwie diese Liste an Anforderungen haben. Ne? Mhm. Und ich habe halt oft gemerkt, wenn du halt von Anfang an klar kommunizierst, das ist das, was du kannst, das ist das, worin du gut bist und deshalb hat Qualität auch seinen Preis. Und dann begegnest du dich gleich auf Augenhöhe und sagst, okay, so und so und so. Und dann funktioniert es. Aber klar,
was ich auch immer noch schon erlebt habe, dass die Kunden ja auch am Anfang noch gar nicht genau wissen, was sie möchten. Also hatte ich auch, ja, wir brauchen nur mal so einen ganz kleinen Film, 30 Sekunden, aber da muss das und das und das rein und zwei Interviewsequenzen. Ich so, oh. Das wird nichts, ne? Und dass man die Kunden da ja auch so ein bisschen mitnehmen muss in diesem Entwicklungsprozess, das ist auch manchmal echt, also das finde ich im Fotobereich deutlich einfacher als im Filmbereich jetzt. Ist das bei dir auch so, dass sie irgendwie mit einer kleinen Idee ankommen, die sich dann hinterher größer entwickelt, oder?
Ja, also das ist ja auch oft so, dass du mit vielen Kunden sprichst, die ja von dem Medium nicht so wirklich viel Ahnung haben oder nicht so viel wie du. Ne? Deshalb sehe ich mich auch absolut immer in der Rolle als Berater in dem Sinne zu sagen, pass auf Leute, und das muss man den Leuten dann auch so hart und ehrlich sagen, das, was ihr vorhabt, macht absolut keinen Sinn. Entweder macht es finanziell keinen Sinn, weil ihr viel zu viel Geld rausschmeißt für das, was am Ende sein soll. Ne? Damit bin ich eigentlich immer wirklich gut gefahren, wenn ich wirklich brutal ehrlich zu den Leuten war und gesagt habe, ne, also es macht so keinen Sinn. Ne? Und ich würde es dann viel lieber so und so machen. Und so weiter und so fort. Ne? Weil am Ende des Tages, wenn ich denen erkläre, ihr braucht euch doch bloß mal einen Werbespot anschauen, wenn ihr irgendwie abends ProSieben schaut, der geht auch nur 15 Sekunden. Aber glaubt ihr, dass da auch nur eine Viertelstunde für gedreht wurde? Nee. Genau. Warum kommt ihr jetzt da drauf, dass, wenn ihr einen 30-Sekünder wollt, dass ich dann auch nur eine Stunde dafür vor Ort sein muss? Ne?
Ja.
Macht keinen Sinn.
Ja. Und machst du hauptsächlich 16:9? Weil, also ich muss sagen, fast über die Hälfte meiner Anfragen geht mittlerweile aufs Hochformat-Video.
Tatsächlich immer noch sehr viel Breitbild. 16:9, 17:9, 21:9. Aber natürlich, was jetzt immer mehr kommt, sind natürlich, dass die Leute fragen, hey, können wir noch eine Kurzversion irgendwie für Reels haben oder so, ne? Genau, das heißt, ich entweder, ja, also ich denke das denn schon immer gut mit, dass du zumindest irgendwie noch was dabei rausschneiden kannst, wobei du halt da immer Kompromisse machst. Und ich finde, wir haben auch einen Kunden, für den machen wir nur Social Media Reels, wo wir dann auch komplett nur hochkant filmen. Und ich merke halt immer so, wenn ich dann da hinter der Kamera bin, dass diese Komposition und das alles, das gefällt mir alles
nicht. Das ist komisch, ja.
Ja, aber ja, im Prinzip mach also schon noch Großteil wirklich 16:9, aber die Anfragen dahingehend auf 9:16 kommen halt auch immer mehr, beziehungsweise sind eigentlich immer schon da, dass wenn du irgendwas im Querformat machst, dass du dann auch noch Ausschnitte für irgendwelche Stories oder Reels hast.
Okay.
Genau.
Ja. Jetzt haben wir ja schon ganz viel gehört von dir. Also deine Standbeine ist ja in der Hauptsache die Steady Film GmbH.
Mhm.
Die Filmemacher Academy läuft nebenbei noch, ne? Die wird ja auch immer aktualisiert und
ja.
Live-Calls ergänzt.
Genau.
Da ist ja zwei ziemlich große YouTube-Kanäle mit 11.000 und 13.000. Einer läuft jetzt nur noch auf Englisch, habe ich gesehen. Ne?
Genau, also ich hatte irgendwann dann angefangen, also ich hatte den Deutschen, den gibt es schon länger. Das ist auch immer noch der ursprüngliche. So hat auch alles angefangen. Und da habe ich irgendwann mal probiert, hey, machst du auch mal auf Englisch. Und ja, da ich muss halt sagen, du erreichst halt automatisch eine viel größere Audience. Ich habe im Schnitt 4, 5, 6 mal so viele Aufrufe wie im Vergleich zum deutschen Kanal. Da habe ich lange Zeit irgendwie überlegt, hey, wie trennst du das beides voneinander? Weil ich fand es auch irgendwie schwierig, denn das gleiche Video auf Deutsch dann nochmal auf Englisch zu machen. Und schon sind beide irgendwie noch so in diesem Filmbereich angesiedelt. Der englische Kanal ist aber eher mehr technischer basiert und der deutsche ist eher mehr so ein bisschen hands-on, ein bisschen hinter die Kulissen schauen und so weiter und so fort. Genau.
Ja. Und machst du denn da jetzt, also für die Steady-Film, kriegst du die Kunden über die Werbung? Ist das, von Mund-zu-Mund-Propaganda, kommen die über deinen YouTube-Kanal und werden auf dich aufmerksam. Wie sind da so die Wege bei dir?
Ja, also ich würde jetzt mal meinen, ich könnte jetzt nicht hundertprozentig irgendwie einen Kunden nachweisen, wo ich sagen würde, der kam irgendwie durch meine YouTube-Aktivitäten, weil ja, ich spreche ja da eine ganz andere Zielgruppe an. Ne? Ich spreche ja da so Leute wie dich und mich an, anstelle, dass ich jetzt irgendwie die Leute angucke, die mich dafür beauftragen. Deshalb würde ich sagen, dass aber es wirkt halt schon so, sag jetzt mal, wenn sich das denn jemand Außenstehender das anguckt, dass der dann sagt, der muss schon wissen, wovon er da spricht. Ja, also im Prinzip, wie läuft das ab? Also ich mache natürlich relativ viel Eigenakquise. Da habe ich immer so ein, zwei Zeitbereiche, wo ich das dann immer mache.
Also du gehst aktiv auf die Firmen zu und bietest deine Dienstleistung an.
Genau, also im Prinzip mache ich aber das, ich habe immer den Grundsatz, den ich immer predige bei allem, ist chase the people. Das heißt, ich schreibe nie den Leuten irgendeine E-Mail, sondern ich rufe die immer wirklich direkt an. Und wenn ich dann mit denen gesprochen habe, dann kommt als erstes eine Follow-up-E-Mail und so weiter und so fort. Und so läuft dann der Prozess. Und da habe ich eigentlich immer so im Schnitt, dass ich im Jahr, sage jetzt mal, 2, mindestens 3 neue Kunden gewinne. Es gab auch schon mal Jahre, wo ich nichts gemacht habe, weil einfach immer viel zu tun war und keine Zeit war. Aber da darf man sich nie drauf ausruhen, so ein bisschen, weil gerade viel von dem, was wir machen, ist projektbasiert und na, du kennst es dann sicher auch, ist das Projekt vorbei, wann kommt das nächste so? Ist auch wichtig, irgendwie so Kunden zu haben, die du dauerhaft betreuen kannst, mit solchen Social-Media-Geschichten halt auch, ne, da kannst du dann besser planen, besser skalieren. Genau, aber ja, also ich mache da schon noch aktiv viel, versuche immer wieder neue Wege. Ich hatte letztes Jahr auch was ausprobiert, oder nee, dieses Jahr war es tatsächlich, über KI-gestützte, also es war im Prinzip so ein KI-Tool, wo du eine E-Mail vorverfasst hast und der hat dann quasi die E-Mail nochmal spezifisch angepasst auf die Person, an die er es schickt. Ich sag jetzt mal so, der Body der E-Mail war gleich, aber gewisse Ansprachen und so hat dann die KI automatisch verändert und man musste dann bloß noch eingeben, die und die Branche und so weiter und so fort. Und der Herr hat ja, glaube ich, pro Tag irgendwie, was weiß ich, 100 verschiedene Mails raus. Und dadurch sind dann tatsächlich auch 1, 2 Leute oder 3, oder ich muss sagen, bestimmt 10 oder 12 Anfragen gekommen und aus den 10 oder 12 sind dann tatsächlich auch 3 Kunden dann entstanden. Ne? Und ja, also ich habe einfach mal gedacht, probierst du es halt einfach mal aus, why not?
Klar.
hat natürlich auch am Ende des Tages Geld gekostet, aber ich wusste, wenn ich mindestens nur einen Kunden wieder dadurch habe, habe ich die Kosten locker drin. Ich habe auch schon mal mit Facebook Meta-Werbung rumprobiert. Und die Werbung, die ich ausgespielt habe, die haben auch gut performt. Ich muss aber sagen, dass da so viele Schritte dran hängen. Entweder, also A, muss die Werbung halt gut performen, die muss die Leute ansprechen, die muss gut gemacht sein. Dann gibt's aber in diesem Funnel, den du dann hast, so viele einzelne Punkte dennoch, dass die Website muss drauf optimiert sein. Und es gibt halt so viele Lücken und Ecken, wo derjenige dann halt abspringen kann. Und meine Ads sind halt immer super gelaufen, aber ich habe am Ende keine Ergebnisse erzielt, weil es für die Leute immer zu kompliziert oder zu schwierig war, irgendwie auf der Website dann ein Gespräch zu buchen oder irgendwie sowas. Deshalb versuche ich jetzt diesen Prozess nochmal neu aufzuräumen, indem ich eine entsprechend extrem schlanke Landingpage mache, die nur dafür dient, wenn die Leute die Werbung gesehen haben, darauf zu gehen, dann wissen die, aha, 2, 3 Sachen, da müssen sie draufklicken, fertig. Weil ich habe halt einfach gemerkt, dass mit der normalen Website, wo die Leute normal hinkommen, wenn sie sich informieren wollen, die ist halt einfach zu groß und zu überladen. Da verlierst du zu viele Klicks dann halt am Ende. Deshalb will ich das im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal probieren, weil die Werbeanzeige an sich hat gut funktioniert. Und ja, ich höre ja auch in vielen anderen Branchen, dass die nur Kunden durch Ads gewinnen. Deshalb wäre das natürlich auch eine Möglichkeit.
Ja gut, aber auf dem Weg, den du machst, so mit diesem persönlichen Kontakt, ist ja auch schon mal eine Hemmschwelle weg, ne? Also bevor ich auf eine Google-Anzeige klicke, wenn ich dann schon mal mit jemandem persönlich gesprochen habe, ist natürlich ein großer Bonus, ne?
Ja, natürlich, ne? Also deshalb versuche ich auch, man muss halt sagen, persönlich mag ich das auch immer noch, irgendwie die Anrufe oder Leute irgendwie anzusprechen oder so. Aber es ist halt extrem zeitintensiv. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so meine Stunden runterbreche und wenn ich das immer in Geld umwandle, was ich da an Geld, an Arbeitsleistung eigentlich verbrenne, wenn ich Leute anrufe, denen hinterher telefoniere, denen hinterher E-Mails schreibe Da ist es mit einer Werbeanzeige oder irgendwie so einem KI-Lösungstool natürlich schon deutlich, deutlich effizienter.
Auf jeden Fall. Und das ist aber auch etwas, was du nicht aus der Hand geben möchtest, also was du selbst weitermachen möchtest?
Also ich glaube, es gibt sicherlich Leute, die im Sales-Bereich oder im Verkaufen besser sind. Aber ich hab tatsächlich einfach niemanden hier, der, wo ich jetzt sagen würde, der ist gut im Verkaufen oder zumindest besser als ich. Also ich habe halt schon auch ein, zwei Leute kennengelernt, die ja dann nichts anderes machen als so Sales, und da merkt man halt schon, hey, die wissen halt sofort irgendwie, wie sie damit umgehen müssen, wenn irgendwie jemand sagt, dies und jenes, dann haben die tausende Antwortmöglichkeiten, bam, 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 bam. Aber das wäre halt auch eine Möglichkeit. Also ich versuche halt auch irgendwie zu überlegen, hey, könnte man nicht jemanden vielleicht im Vertrieb einstellen? Auch da habe ich dieses Jahr schon mit rumprobiert, aber das war halt einfach nicht die richtige, also man muss halt auch die richtigen Leute dazu finden, und man muss halt leider auch sagen, dass die Arbeit, die wir machen, der Bereich, der ist halt schon speziell. Das heißt, du musst halt schon als Außenstehender, wenn du jetzt halt wirklich nur Sales machst, musst du schon verstehen können, wie wir arbeiten, damit du das dem Kunden halt auch irgendwo verkaufen kannst. Das heißt, da ist halt auch ein entsprechender Lernprozess am Anfang erforderlich, dass du halt weißt, okay, wie funktioniert das halt Ganze, dass wenn der Kunde oder potenzielle Kunden halt Rückfragen hat, dass halt auch der Verkaufsmitarbeiter dann halt sagen kann, ja, so, so, so und so. Mhm. Ne? Ansonsten ist es wieder so, der stellt einen Kontakt her und dann muss die meiste Arbeit wieder ich machen.
Stimmt, am Ende bleibt es dann an dir hängen. Ne?
Ja.
Ja. Ja, und dann hattest du ja vorhin schon erwähnt, dass du gerne immer neue Sachen ausprobierst. Und ja, irgendwie bist du dann auf die Idee gekommen, das Creator Summit ins Leben zu rufen, was 2025 jetzt zum ersten Mal stattgefunden hat. Wie kam es denn dazu?
So ein bisschen tatsächlich durch den Kurs Filmemacher Pro war so ein bisschen, als dann die ersten Leute irgendwie im Kurs waren, die gesagt haben, hey, ich finde es mega cool, ich lerne durch die Videos viel. Ich glaube, ich würde aber in einem richtigen Workshop irgendwie noch mehr lernen. Und dann habe ich so gedacht, cool, ja, denke ich auch. Dann habe ich mal überlegt, okay, wie machst du das am besten? Und dann dachte ich, okay, es ist ja, macht ja auch irgendwie keinen Sinn, wenn du das irgendwie nur für 10 Leute oder irgendwie sowas machst und so, ne? Deswegen hatte ich schon die Idee dafür, glaube ich, 2020, 2021. Ich habe dann aber nie irgendwie mich so intensiver damit beschäftigt, wie könntest du es jetzt machen? Und irgendwann hatte ich dann die Idee, das war dann, als ich da aus der alten Firma raus war, als wir uns dann da aufgelöst haben, habe ich dann gedacht, hey, wäre doch eigentlich cool, mit anderen Leuten, die ich so aus dem YouTube-Bereich irgendwie kenne, irgendwie so ein Ding aufzuziehen, weil das dann vielleicht auch cool für andere Leute, die dann, wenn nicht nur ich da irgendwas erzähle, sondern auch andere Leute, die irgendwie vielleicht ein bisschen was geschafft haben. Und es war so die Idee, und dann hatte ich das immer noch so 23 mit mir rumgeschleppt und hatte dann aber nicht so richtig die Kraft, das dann direkt umzusetzen, weil ich habe ja da auch wieder so ein bisschen von neuem gestartet. Und in 2024 habe ich dann irgendwann gesagt, so komm, jetzt reicht's, jetzt probierst du es halt einfach mal Vollgas. und dann muss ich eigentlich sagen, dass ich wirklich... Du siehst ja, ich versuche halt immer irgendwie neue Sachen zu machen, und ich wusste halt da am Anfang natürlich auch nicht, A, werden Leute kommen, B, würde ich überhaupt irgendwie Partner dafür finden. Ich hatte relativ schnell irgendwie die Leute zusammen, die auf der Bühne stehen sollten, ne? Die hatte ich angerufen, ja, wie gesagt, wärst du dabei, ist bezahlt. Ja klar, finde ich mega geil. Wir haben auch einige gesagt, ich würde es auch umsonst machen, einfach nur, weil die es cool finden. Aber gesagt, nee, wenn ich das schon machen, soll es auch vernünftig sein, oder jeder irgendwie entsprechend was dafür bekommt. Das heißt, ich wusste dann schon mal immer, ja, ich werde da schon eine gewisse Summe haben, die ich irgendwie am Ende des Tages decken muss. Und dann war ich eigentlich, also es war, wo ich dann auch irgendwie erstaunt war, wo ich dann gemerkt habe, dass relativ viele Partner denn da auch sofort irgendwie interessiert waren, wie jetzt irgendwie Canon, Panasonic oder Tätig oder irgendwie so, die dann gesagt haben, hey, wenn du sowas machst, mega cool, sind wir sehr gern dabei. Ja, und dann war irgendwie die, musste alles schnell gehen. Jetzt hatte ich schon Leuten irgendwie Zusagen gemacht. Ich hatte irgendwie Sponsoren an der Hand. Ich hatte die Creator an der Hand. Jetzt stand ich dann irgendwie in der Zugzwang. Das heißt, ich musste schnell eine Location finden. Ich musste irgendwie eine Website dafür bauen. Ich musste ein Ticketsystem dafür bauen. Und. Genau. Und dann habe ich das alles irgendwie umgesetzt und dann ging es los. Und ich muss auch sagen, also jetzt 25 hat es dann stattgefunden und ich war dann wirklich so froh, dass das alles geklappt hat, dass dann die Partner happy waren, dass die ganz wichtig oder am wichtigsten, dass die Leute, die da hingekommen haben, gesagt haben, mega cool, was du hier auf die Beine gestellt hast, dass du sowas überhaupt machst.
Mach ich ja auch nur kurz da ein, weil ich war ja auch dabei.
Richtig.
Also war natürlich super cool, die ganzen Speaker mal zu treffen. Man kennt sie ja von YouTube, ne? Marius Milinski, Andreas Ab, Ferdi, Suminski hier, Mike.
Ja,
ne?
Mike. Ja.
Also wie gesagt, super cool, die ganzen Leute mal persönlich zu treffen, sich mit denen wirklich mal austauschen zu können. Ne? Ich meine, ich gucke mir die ja auch stundenlang auf YouTube an und dann hat man sie mal vor sich. Das passiert ja sonst ja auch nicht.
Ja.
Stände waren super spannend, ne? Teltec, Panasonic, konnte sich die Sachen alle mal angucken, konnte wirklich auch mal in Ruhe mit denen reden, auch bei Blackmagic, waren super nett, die beiden, die da waren.
Ja.
Wobei ich ja, die Vorträge waren super spannend, was ich noch besser fand, waren immer so diese Gespräche nebenbei, ne? So in der Baucherecke, abends beim Bier, am Essenstand, ne? Also bei. Es waren ja alles Menschen, die die gleichen Interessen hatten. Deswegen konnte man sich auch mit allen super unterhalten. Und ich glaube, da habe ich bald noch mehr gelernt und mehr Ideen bekommen als durch die Vorträge. Also diese Nebengespräche, das war absolut Gold wert.
Ja, das war so, also das war immer schon, mir hat es schon immer Spaß gemacht, irgendwie Wissen zu teilen und irgendwie so eine Community aufzubauen. Deshalb habe ich das ja mit YouTube überhaupt gemacht. Und auch, das war auch so das, was ich in ganz kleiner Form irgendwie erlebt habe, als ich dann irgendwie angefangen habe, Projekte mit Gleichgesinnten zu machen, wo ich wusste, okay, das funktioniert menschlich, man macht dann irgendwie was zusammen. Aber ich irgendwie so viel mehr bei diesen Drehs gelernt. Ich dachte halt, das ist doch so cool, wenn du irgendwie so einen Raum hast, wo Leute irgendwie zusammenkommen, die irgendwie das Gleiche machen, die gleichen Probleme, Challenges haben, irgendwie jeder hat andere Lösungsansätze, man tauscht sich aus, hat vielleicht noch den einen oder anderen kennengelernt, wo man jetzt sagt, hey, mit dem mache ich vielleicht irgendwann mal irgendwelche Projekte zusammen. Das war so die Idee und deshalb war ich halt auch relativ schnell klar, dass ich jetzt das nicht irgendwie zu einer riesengroßen Messe oder Massenveranstaltung machen möchte, weil dann geht so dieser Austauschcharakter irgendwie total verloren. Ja, deswegen gebe ich dir absolut recht, es hat die Gespräche da und deshalb ist es ja im nächsten Jahr auch so, dass wir ein Speaker weniger haben und dadurch auch mehr längere Pausen, dass so halt mehr Raum für Austausch auch ist.
Ja, das ist super. Noch, wie gesagt, gerade der Teltec-Stand, der war ja auch immer sehr gut besucht. Ne? Da standen ja auch so die Kamera-Setups von den einzelnen Leuten. Und auch wenn man da stand und hat sich das angeguckt und irgendwer stand neben einem, man konnte gleich irgendwie ein Gespräch anfangen. Das war schon echt super, super spannend. Genau, wo wir schon mal beim Thema sind, was erwartet uns denn im Januar 2026?
Ja, ich wollte natürlich, beim ersten Mal war es mir natürlich komplett klar, du kannst nicht auf einmal alles machen. Mir war es wichtig, eine solide Basis zu schaffen, wo ich sagen kann, darauf kann ich aufbauen. Und mir war es auch wichtig, dass, man kennt es ja, jeder hat ja irgendeine Marke, mit der er gerne arbeitet. Der eine die dreht lieber auf Canon, der nächste nimmt lieber eine Sony oder was auch immer. Und deshalb war es mir wichtig, irgendwie da noch mehr Kamerahersteller hinzubringen, mal zu sagen, wo halt jeder irgendwie sagen kann, hey, hier kann ich mit meiner Sony hingehen und sagen, erklär mir das doch mal oder was kommt denn da jetzt noch, ne? Das heißt, wir werden auf jeden Fall deutlich mehr Marken dort haben. Also es ist eigentlich fast jede Kameramarke da, bis auf Fuji. Und natürlich auch noch so ein bisschen Accessories drumherum, also mit Hollyland und Theta, Speicherkarten mit Angel Bird, Licht, Ton ist da. Also ich glaube, ne, Blackmagic natürlich auch wieder mit sowohl den Kameras als auch mit dem Schnittprogramm. Hat man, glaube ich, eine viel größere Bandbreite, wo man jetzt sagen kann, hey, da kann ich mir irgendwie was mitnehmen. Dann haben wir natürlich 6 neue Speaker, auch wieder in verschiedenen Bereichen, aber viele von denen, die letztes Jahr auf der Bühne standen, sind sozusagen als Special Guests mit da, ne? Die sind einfach da, weil es ja auch irgendwie mit deren Event ist, ne? Das ist ja auch ein, sind ja auch Creator und das ist ja auch der Creator Summit. Und was wir dieses Jahr ganz neu machen, ist, dass es Workshops gibt. Das heißt, jeder Kamerahersteller hat einen eigenen Workshop, wo man hingehen kann und sagen kann, hey, hier bin ich nochmal in einem kleineren Kreis, irgendwie mit 20 Leuten. Man kann sich über ein bestimmtes Thema noch mehr informieren. Und man verliert auch die Vorträge nicht, weil die werden ja dauerhaft aufgezeichnet. Das heißt, jeder, der irgendwie da ist, kriegt die dann direkt danach zugeschickt. Und ja, also ich bin mega gespannt, wie das neue Konzept aufgeht und ja, freue mich da immer dran, weiter feilen zu können.
Ja, ich bin auch schon gespannt. Die Themen sind ja noch nicht raus, ne? Mit dem Workshop.
Nicht alle,
aber
nee.
Ich hatte mich jetzt mal, ich dachte, ich mag Canon, das ist ein Creator Summit, da geht es wahrscheinlich um Kameras und hatte mich dann einfach mal für Canon angemeldet.
Mhm. Ja, genau. Also Sony hat gestern oder vorgestern jetzt bekannt gegeben, dass sie mit Mike Sominski was machen. Bei Canon stehen noch 1-2 Speaker aus. Aber sobald ich da mehr weiß, aber ich merke jetzt halt auch einfach durch die Bestellung, dass Leute, die sagen, hey, ich arbeite sowieso mit Canon oder ich arbeite sowieso mit Sony oder Nikon, ich gehe natürlich zu dem Workshop, weil da wird irgendwas für mich dabei sein.
Genau.
Genau.
Hatte echt mit mir gehadert, Blackmagic oder Canon, weil ich halt beides auch viel benutze, aber.
Ja. Ja, es gibt auch Leute, die tatsächlich sowohl zu Blackmagic als auch zu Sony oder irgendwas gehen, ne? Okay. Die Workshops, die sind ja auch nicht parallel, weil das war halt auch was, ich hätte halt tatsächlich mehr, also die Hersteller wollten tatsächlich mehr Workshops machen. Ich habe dann aber gesagt, Leute, ich mache nicht mehr als 5, weil ich will jetzt nicht, dass wenn jemand da hinkommt, er muss jetzt schon entweder die schwere Entscheidung treffen, okay, gehe ich jetzt zu dem Workshop oder schaue ich mir die Speech an. Ne? Und wenn ich jetzt noch die Wahl treffen muss, gehe ich zur Speech oder gehe ich zu Workshop 1 oder zu Parallelworkshop 2, irgendwann muss er auch aufhören.
Das stimmt.
Genau. Ja.
Ja, und am nächsten Tag hast du auch noch, ich habe auch gerade eine WhatsApp direkt von meiner Fahrgemeinschaft. Nochmal Shoutout an Florian.
Ja. Ich
fragte mich nämlich gerade, ob wir uns einen melden wollen für Sonntag. Willst du da noch was zu sagen?
Gerne, ja. Also wir hatten ja letztes Jahr schon so einen Foto- und Video-Walk gemacht mit Lumix, wo wir dann so ein bisschen mit 2 Creatoren jeweils durch die Stadt getingelt sind, ein Model dabei und dann der hat so ein paar, oder der Marius und der David haben so ein paar verschiedene Tipps gegeben rundum, ne? Und da muss man sagen, hatten wir echt Glück gehabt letztes Jahr im Januar mit Sonnenuntergang und war trocken. Kann man im Januar nicht erwarten. Nee. Aber ich habe auch den Kontakt zur Stadt gesucht, weil ich halt dachte, es ist einfach cool für so eine Stadt wie Bayreuth. Und dann habe ich halt die von der Tourismusbehörde halt angequatscht und gesagt, Leute, wie können wir denn hier irgendwas zusammen machen? Weil wir kreieren hier ja auch irgendwie einen Riesenwert für euch. Und ich hatte halt und ich wusste halt schon, hier in Bayreuth gibt es einige coole Locations, wo man irgendwie was machen kann, was aber relativ restriktiv ist. Aber wir haben es jetzt hinbekommen. Wir können im Markgräflichen Opernhaus, das ist UNESCO-Weltkulturerbe in Bayreuth, das ist also weltweit das einzige Opernhaus, das noch existiert, was komplett aus Holz ist. Ich war da auch schon mal drin und ich muss sagen, es ist von der Location her, es ist absolut bombastisch. Aber du kannst da nie fotografieren. darfst du nie. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dort so ein Fotowalk hinzumachen. Das heißt, das machen wir am Sonntag in der Früh von 10 bis 12. Lumix ist auch wieder dabei. Das heißt, Lumix stattet komplett die Leute mit Kameras aus und dann geht's dahin und man kann dann noch ein paar richtig imposante Fotos und Videos machen, bevor es dann wahrscheinlich auf die Heimreise geht.
Das, also ich habe es mir auch mal angeguckt. Das sieht schon echt beeindruckend aus, dieses Opernhaus, ne?
Ja, also ich habe das auch lange Zeit, als ich hier, lebe ja hier auch schon ein paar Jahre, lange Zeit lief das bei mir so unterm Radar und war da nie wirklich drin. Und als ich da mal drin war, dachte ich so, holy fuck, so, ne? Also das ist schon krass.
Obwohl, was ich mich schon immer gefragt habe, wieso darf man in solchen Häusern nicht fotografieren mit Blitz? Also der macht ja nichts kaputt, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich, ne, dadurch, dass, glaube ich, dieses Holz und so auch schon alles so alt ist, glaube ich, dass die tatsächlich irgendwie Angst haben, wenn du da irgendwie sowas mit Blitz arbeitest oder so, dass irgendwie das Holz ausbleichen könnte oder I don't know. Ne, du darfst ja da auch nichts anfassen. Deswegen genau weiß ich es auch nicht, weil ich bin jetzt kein Opernhaus-Restaurateur, aber ich könnte mir vorstellen, dass es damit irgendwie zu tun hat, ja.
Weil es ja so in Gemäldegalerien auch ganz oft, ne, dass du da nicht mit Blitzbilder machen darfst, aber ich verstehe es halt nicht, also ich kann es mir physikalisch nicht erklären, was da passieren soll.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie durch dieses grelle Licht es droht, irgendwie auszubleichen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja.
Ja, okay. Genau, Creator Summit. Wie gesagt, spannendes Programm. Ich habe schon eine Karte.
Die ist sehr gut.
Natürlich gleich besorgt.
Ja.
Gibt es denn noch Karten?
Es gibt noch Karten und ich wollte die Gelegenheit hier auch direkt nutzen, noch ein paar Tickets zu verlosen. Also wer noch kein Ticket hat, kann drei Tickets, also ich würde einfach mal drei raushauen. Wie machen wir das am schlauesten, Uli? Sollen die, also können die einen Link abrufen oder wenn sie es hören, muss ich den Link wahrscheinlich sagen, ne?
Ja, wir können ja sagen, dass sie dir eine Nachricht schicken sollen auf Insta.
Mhm.
Mit, weiß nicht, out of frame, dass du weißt, wo die Nachricht herkommt. So heißt ja der Podcast, genau, den wir hier aufnehmen.
Sehr gerne, ja.
Und dann machen Gute wir das Idee. Auf dem Weg.
Genau, also in dem Sinne, schreibt mir gern, wenn ihr den Podcast hier hört oder seht, Out of Frame bei Instagram, paule-porter oder Creator.
Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes, dann.
Genau, ne, ich glaube, wenn ihr danach mir sucht, werdet ihr nach mir finden, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Und dann, genau, die ersten drei, die sich melden, kriegen auf jeden Fall ein Ticket und ja, dann. Aber der reguläre Verkauf läuft natürlich auch noch. Noch sind wir nicht am Ende.
Und es lohnt sich wirklich. Wie gesagt, ich fand, es war eine super Veranstaltung, eine super entspannt. Und wie gesagt, diese Gespräche nebenbei, das war echt Gold wert, ne? Und wie gesagt, diese Leute alle mal wirklich live zu treffen, das ist doch schon ein Erlebnis, ne? Und es war ja echt auch noch ein lockerer Abend, wir haben noch ein paar Bier getrunken, dann hinterher und ein bisschen zusammengestanden und gesessen. Das war schon klasse gemacht.
Es war auch wirklich jetzt von meiner Seite, es war so, also es war für alle, für uns, die es hier hinter den Kulissen dran gearbeitet haben, also der Aufbautag und so, ein Abbautag, das war schon echt schlauchend, hat schon echt sehr anstrengend, aber ich muss sagen, irgendwie als ich denn das alles gesehen habe, wie denn die ganzen Leute da waren, wie die miteinander gequatscht haben, die positive Energie, dachte ich mir, das war es alles wert.
Auf jeden Fall.
Ja.
Okay, Paula, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit.
Ich bedanke mich auch. Hat mega viel Spaß gemacht, Uli.
Sehr gut. Und wir sehen uns spätestens am 17. Januar in Bayreuth.
Ja. Noch auch mal danke an alle, die zugeschaut oder zugehört haben. Und dann
alles klar. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.